Herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast rund um den SC Paderborn 07. Das ist Folge 438 und heute in der Reihe zur 07 Akademie habe ich einen ganz besonderen Gast, 8 Jahre beim SCP gespielt, aber noch viel länger beim SCP tätig in der Funktion aktuell als U21-Trainer, Thomas Bertels. Hallo.
Ja, hallo, hi. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass das geklappt hat. Ich habe eben schon, als wir kurz im Vorgespräch gesprochen haben, gesagt, wir hätten wahrscheinlich, also alleine die Themen zu deiner aktiven Zeit würden wahrscheinlich mehr als eine Stunde abdecken, die wir so ansetzen ungefähr. Deswegen starten wir mal aber in deiner Jugend. Du bist in Geseke aufgewachsen, wenn ich das richtig sehe. Aber was sind so deine ersten Erinnerungen an Fußball? Das habe ich Eihan auch gefragt. Ich könnte jetzt deine Vereine aufzählen, aber was sind so die ersten Sachen im Leben, die du mit Fußball verbindest, wo du dich noch dran erinnerst?
Ganz recht klassisch. Ich bin Geseke Ehringhausen. Das ist ein kleines Dorf in der Nähe von Geseke. Da bin ich groß geworden. Und mein Vater, meine Onkel, die haben im Verein Fußball gespielt, waren da auch in gewissen Funktionen immer tätig. Und ich war von klein auf, war ich da, saß ich quasi bei der Seniorenmannschaft in der Kabine. Und dann hast du quasi, ich habe den ganzen Tag einen Ball am Fuß gehabt. So bin ich halt groß geworden. Das sind so quasi meine ersten Erinnerungen an den Fußball.
Ja, genau, du bist dann bei Dedinghausen, Ehringhausen und verschiedenen Vereinen aktiv gewesen.
Da muss ich einmal kurz.
Stimmt das nicht?
Dedinghausen, das stimmt, das habe ich mal gelesen. Das stand mal irgendwo im Kicker-Jahresheft, glaube ich. Ich weiß nicht, wo das herkam. Dedinghausen ist ein Dorf nebenan. Ja. Aber da haben wir wenig mit zu tun, muss man sagen. Und da war ich nie.
Interessant.
Da haben die 2, 3 Freunde da in Dedinghausen, aber wie das aufkam, das weiß ich auch nicht.
Ja, ist im Wikipedia-Artikel noch falsch bis heute.
Also, ja, das stimmt.
Müssen wir mal einreichen, aber Wikipedia ist auch nicht mehr das, was es mal war.
Ich habe wieder 2, 3 Freunde da in dem Dorf, ist jetzt nicht so nah, aber wie gesagt. Gespielt und groß geworden bin ich nur in Ehringhausen.
Dann haben wir das Missverständnis gleich klargestellt. Ist auch gut. Ja. Haben wir das Internet ein bisschen schlauer gemacht. Irgendwann bist du dann, in der C-Jugend zum SV Lippstadt gegangen. Wo waren die damals so? Also jetzt die erste Mannschaft und die C-Jugend. Was war das für so ein Ligenniveau?
Ja, die erste Mannschaft war in der Oberliga. Hm. Das war ja damals noch die vierte Liga. Hm. Da gab es die dritte Liga noch nicht. Und das... Ja, die Jugend, das war immer gehobener Jugendfußball. Das war immer so Landesliga, Westfalenliga. Da gab es ja diese NLZ-Strukturen noch nicht. Mhm. Das ging ja quasi erst so mit der Jahrtausendwende so ein bisschen an, wo diese NLZs aufgebaut wurden. Ja. Das war immer recht hoch, also immer quasi ein unter der Bundesliga, sag ich jetzt mal.
Ja, also genau, du sagst, hast schon angesprochen, eine andere Struktur als heute. Aber also war der SV Lippstadt da schon etwas professioneller unterwegs als die Vereine, wo du vorher warst? Also das war da schon
absolut,
so ein Sprung?
Ja, auf jeden Fall. Und dann reden wir quasi von 3 bis 4 Mal Training auch in der Woche plus das Spiel am Wochenende. Mhm. Das war bei uns in der Region, SV Lippstadt war der Verein mit der besten Jugendarbeit und auch mit den höchsten Ligen.
Das war so Ende der 90er dann wahrscheinlich, ne?
Genau.
Das war interessant, weil wir haben ich finde es auch interessant, du bist dann später, also dann bist du aber wieder zurück nach Ehringhausen gegangen, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ich habe 2 Jahre in der C-Jugend gespielt und 2 Jahre B-Jugend, insgesamt war ich 4 Jahre da und dann bin ich wieder zurück zur A-Jugendzeit nach Ehringhausen gegangen. Wir hatten dann eine Spielgemeinschaft aus 4 Dörfern quasi gemacht, oder die vier Dörfer, die zu Geseke gehören, waren da sehr erfolgreich, hatten viele gute Fußballer, sind in der A-Liga, was damals, sind wir Meister geworden und haben im Kreispokalfinale dann auch den SV Lippstadt geschlagen. Also wir hatten eine gute Mannschaft, einen guten Geist und das hat unglaublich Spaß gemacht, war so ein bisschen, was heißt die Freude, ich habe gerne Fußball gespielt, aber irgendwo war dann in Lippstadt, hat es mir nicht mehr so viel Spaß gemacht, obwohl ich gespielt habe. Also ich bin jetzt nicht gegangen, weil es mir gesagt wurde oder keine Rolle gespielt habe. Und aber die Freude zum Fußballspielen habe ich erst quasi wieder bei uns im Dorf gekriegt.
Ja, diese Freude am Fußballspielen ist ja kannst du noch nicht, oder falls du die Folgen gehört hast, aber Eihan hatte das immer erwähnt, dass wie der Spaß am Fußball auch im NLZ bei uns heute, also bei euch, ich bin ja nicht da Teil, also beim SCP, ganz wichtiges Element ist. Also du sagst, du bist dann, um mehr Spaß am Fußball zu haben, zurück nach Ehringhausen gegangen.
Ja.
War das dann auch ein Moment, wo du gesagt hast, so Profifußballer werde ich wahrscheinlich nicht, oder?
Ja, im Grunde genommen war der Wechsel der Grund darum, dass ich quasi danach ab Senioren quasi jedes Jahr eine Liga höher gegangen bin, mit jedem Alter. Das konnte man da, aber das Thema Profifußball, das hat sich für uns eh nicht so gestellt. Vielleicht hat meine Familie da ein bisschen zu klein gedacht. Für uns gab es nur den Fußball, aber an Profifußball war nicht zu denken. In Lippstadt, und das sehe ich bei den Jungs hier im NLZ auch, irgendwann war aber bei mir der Punkt erreicht, dann hast du nur noch funktioniert, bist da hingefahren, da waren tolle Trainer, tolle Menschen in dem Verein, aber irgendwann habe ich gesagt, fährst du hin und hast quasi nur noch funktioniert mit 14, 15, 16. Ja, und für mich ist eine Atmosphäre in so einem Verein immer sehr wichtig, eine Atmosphäre rund um das Spiel, und wenn es einfach nur noch funktioniert, dann willst du dich auch nicht entwickeln. Und am Ende habe ich mehr trainiert mit 16 Jahren, hab gleichzeitig noch eine Seniorenerklärung gehabt und habe mit der ersten Mannschaft in der B-Liga gespielt. Das hört sich jetzt nicht so hoch an, aber aufgrund, dass ich quasi 7 Tage die Woche mit 2 Spielen am Wochenende auf dem Platz gestanden habe, hat mich das vielleicht ein bisschen weitergebracht wie die 3, 4 Trainingseinheiten beim SV Lippstadt zu
Ja,
dem
und
Zeitpunkt.
das vor allem dadurch, weil du mehr Spaß gehabt hast dann in Ehringhausen wahrscheinlich, ne?
Ja, auf jeden
Das.
Fall habe ich mir keine Platte gemacht. Bis raus und das hat gezockt, ja.
Ja, das ist spannend. Jetzt hast du gerade schon gesagt, also das ist auch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Also du sagst, du bist dann zurück nach Ehringhausen gegangen, danach dann immer eine Liga höher die nächsten Jahre. Bist du quasi dann bei Fehl angekommen bist, sag ich mal, das war wahrscheinlich mit der Regionalliga West dann 2009 bis 2011 so schon wieder sehr nah am Profifußball dran. Und du sagst, eigentlich
Genau.
hat dich der Spaß dahin gebracht am Spielen und die Einsatzzeit. Und wie schafft man das? Und wie, also siehst du die Gefahr, dass man das in der NLZ-Struktur, in der Akademiestruktur, die es so gibt, oder NLZ-Struktur ist ja deutschlandweit, dass man da den Spaß verlieren kann?
Es fallen natürlich Spieler, also wenn ich jetzt auch mal anhand von meinem Beispiel, die gibt es immer noch, gar keine Frage. Und der Aufwand jetzt hier für diese Jungs ist ja noch ungemein größer, wie wo ich davon rede. Weil jetzt sind die Jungs auch noch bis 15:30 Uhr in der Schule. Also wir zum Glück, ich war auf der Realschule, habe mittlere Reife gemacht. Ich war 12:30 Uhr, 13 Uhr zu Hause. So, da sind die jetzt schon mal 3 Stunden länger unterwegs, plus abends das Training. Aber das NLZ erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du in der Spitze schon mehr Spieler rauskriegst. So, dass natürlich hinten welche runterfallen, da ist einfach so, wie gesagt, wie ich in Lippstadt. Aber du erhöhst natürlich die Wahrscheinlichkeiten aufgrund der Trainingsbedingungen, Trainingsqualität, Mitspieler, Trainer, dass du es eher nach oben schaffst.
Ja, genau, weil diese gezielte Förderung, genau, aber den Spaß muss ich ja jeder selber noch erhalten, ne? Also das,
Das ist
was,
so, ja.
genau. Also im Prinzip ist das ja wahrscheinlich was Mentales, was bei den Jungs wichtig ist, dass sie sich den Spaß erhalten, obwohl es diese Strukturen gibt. Und du beschrieben, in Ehringhausen gab es einen guten Geist in der Mannschaft. Kann man ja auch in LZ haben vielleicht.
Hundertprozentig, nein, das jetzt gar nicht falsch verstehen, den gibt es ja auch. Das ist auch quasi, was wir hier im Trainerteam fördern für die U21. Nur ich war jetzt auch nicht gerade frühreif. Ich bin auf dem Dorf groß geworden. Ich bin recht kindlich gewesen noch mit 14, 15, 16. Wenn du dann mit ein paar Mitspielern zusammengespielt hast, die waren schon mal gefühlt 10 Jahre weiter. Und das war halt eine andere Situation für mich. Und darum war für mich der richtige Weg zu gehen, ohne dass ich an Profifußball gedacht habe. So.
Du hast dann, steht zumindest im Netz, vielleicht können wir das ja auch verifizieren, als du, 2018, du hast dann nochmal in Lippstadt gespielt, oder genau.
Nee.
Nee, 2008,
Ich
Entschuldigung,
bin nach Ehringhausen zurückgegangen.
Nee, sorry, nein, nein, hier steht, also zumindest habe ich das hier im Netz gefunden, beim Westfalenligisten SV Lippstadt 08 ab 2008 montierte er parallel
Ja.
Photovoltaikanlagen auf Dächer.
Ja, das stimmt.
Das
Das ist
stimmt.
richtig.
Also
Ja.
das war dann zu der A-Jugendzeit noch, die wir eben besprochen haben, oder?
Nee, da war ich schon Senior. 2008, da war ich, wie alt war ich da denn? 20?
Müsste es
22?
22 gewesen sein, also, genau.
Genau, 22. Und ja, ich hab nebenher immer gearbeitet. Ich bin an der Westland Kotten gegangen, das war Landesliga, Verbandsliga, dann Rot-Weiß-Horn war Verbandsliga, 2007, 2008, 2008 bin ich nach Lippstadt gegangen.
Also quasi dann wieder zurück. Du warst C-Jugend bei Lippstadt, um das nochmal
Ach
kurz
so,
klar zu
das,
machen.
ja, okay, Entschuldigung, ja, das
Also
habe
du
ich
bist,
falsch
nur für
verstanden.
die Hörer, weil ich habe es ja vorliegen, aber ich lese nochmal vor. Also du bist in der C-Jugend beim SV Lippstadt gewesen, dann zur A-Jugend zurück nach Ehringhausen, dann quasi nach Westernkotten, hast du gesagt, nach Rot-Weiß-Horn und dann 2008 quasi wieder
Das
zurück nach
stimmt.
Lippstadt. Genau.
Ich hatte gerade 2018 verstanden, ja.
Ja, habe ich
Alles.
auch gesagt, ich habe mich versprochen.
Okay.
Das kommt in jeder Folge mindestens
Alles
einmal
gut.
vor mit Jahreszahl.
Kein Problem.
Ja.
Nee, genau, das ist richtig. Da bin ich nochmal zum SV Lippstadt zurück. Ja.
Aber parallel Photovoltaikanlagen, das fand ich insofern bemerkenswert, weil das ein krasser Job ist. Also zumindest das, was ich so, also ich habe bei mir mal eine PV-Anlage installieren lassen. Das ist ja schon artistisch, was man da machen muss. Und
Also,
2008 glaube ich nicht besser. Also es ist ja ein richtiger Knochenjob gewesen, den du parallel gemacht hast.
ja, ich habe Heizungsmonteur gelernt. 2003 bin ich damit angefangen, hab das beendet 2007. Dann habe ich überlegt, ob ich ein Fachabitur oder habe mich beim Fachabitur eingeschrieben. Und habe dann aber gemerkt, nach einem halben Jahr beim Fachabitur, boah, fehlen ja doch ein paar Euro in der Tasche.
Ja.
Und hatte dann ein Fachabitur, hatte ich einen kennengelernt, der Onkel hatte diese Solarfirma. Das war recht ein großer Boom gerade zu der Zeit, muss man einfach sagen. Und ja, da habe ich quasi nach einem halben Jahr mein Fachabitur wieder geschmissen und bin da angefangen. Ja, aber ist ein Knochenjob, das stimmt. Aber muss ich sagen, war eine sehr coole Zeit. Gute Mitarbeiter gehabt, haben viel Spaß gehabt auch. In dem Alter ging das auch noch. Also jetzt wollte ich es auch nicht mehr machen mit fast 40.
Ja, das glaube ich. Ja, ich finde das so bemerkenswert, weil du eben gesagt hast, ja, die Jungs im NLZ, die haben, ne, bis so und so viel Uhr Schule und du hattest Realschule bis mittags. Aber diesen ganzen Bildungsweg, der hast du ja trotzdem parallel gehabt, ne? Also, oder wahrscheinlich auch mehr Sorgen als heute ein NLZ-Spieler, weil der, oder die Sorgen sind wahrscheinlich die gleichen, aber der kriegt ja vom Verein durch diese NLZ-Struktur viel Struktur vorgegeben und viel Unterstützung. Die hast du ja damals nicht gehabt. Du konntest aber auch nicht wissen, wo es mal hingeht, ne?
Ja, wie gesagt, habe ich schon gesagt, da also gibt es ja nicht diesen goldenen Weg. Für mich war das gut. Die Struktur habe ich von meinen Eltern bekommen. Sozusagen.
Gut, und dann gab es so den Punkt, wo du dann zum SC Verl gegangen bist, 2009 bis 2011. Insofern interessant, weil zum Beispiel Ayaan Toumani ja selber auch beim SC Verl gespielt hatte und auch ja Verl heute noch so eine Anlaufstation ist, die viel mit Paderborn zu tun hat. War das damals, also war wahrscheinlich noch nicht so, dass diese Verbindung, also wie würdest du die Verbindung zwischen Verl und Paderborn heute beschreiben? Da wollte ich erstmal drauf hinaus.
Ja, die ist natürlich, wie du schon gesagt hast, Sebastian Lange ist ja, glaube ich, jetzt das prominenteste Beispiel. Letztes Jahr hier von Verl und jetzt hier als Geschäftsführer Sport beim SC Paderborn ist. Aber ich glaube, über die letzten Jahre ist das schon gewachsen, weil beide Vereine auch gewachsen sind. Und ich denke einfach, dass da beide Vereine gut von profitieren können. Ja, dann braucht man nicht irgendeine Rivalität künstlich erzeugen. Ich glaube, dass da beide Vereine sehr viel profitieren können von dieser guten Verbindung.
Wird das nochmal wichtiger? Ich ziehe mal eine Frage aus dem anderen Themenbereich vor, mit dem Aufstieg in die Bundesliga, weil im Prinzip hast du jetzt ja, du hast ja die Regionalligamannschaft, für die du zuständig bist, dann hast du dritte Liga, zweite Liga und dann Bundesliga, also einen größeren Sprung. Also spielt dann so ein Austausch, sage ich jetzt mal, noch eine größere Rolle mit Fair vielleicht?
Das ist natürlich so auch so ein bisschen für die Profiabteilung, aber klar. Ich finde, da hast du schon recht, oder ich weiß gar nicht, wo du darauf hinaus willst. Wenn du jetzt hier Regionalliga, dann gibt es ein paar Jungs, die sind eigentlich zu gut für die Regionalliga, weil vielleicht passt du nicht in der Bundesliga. Und wenn man dann hier in der Nähe so einen Drittligisten hat, wo man auch noch ein gutes Verhältnis zu hat, einen engen Austausch hat, und das hat ja letztes Jahr schon gezeigt mit Martin Enz und Marco Wörner, die dann da hingegangen
Ja.
sind, das meine ich, das kann beiden Seiten einfach helfen oder nach vorne bringen.
Okay, dann genau wieder zurück zu dir. Du bist dann, ja, wie bist du dann eigentlich vom SC Verl? Hat Roger Schmidt direkt bei dir angerufen? Der müsste damals Trainer gewesen sein oder wie hat das funktioniert? Wie ist der SCP auf dich aufmerksam geworden?
Also erstmal muss ich von Lippstadt, wie gesagt, das war nur Amateurfußball und für mich war Verl immer, ich war als Kind oft in Verl, warum auch immer, mein Vater ist oft mit mir nach Verl gefahren, wir sind nicht nach Bielefeld gefahren, auch nicht in Paderborn, muss ich sagen, jetzt waren wir auch nicht so viel, wir sind irgendwo immer nach Verl gefahren. Wo der Anruf von Verl kam, da war was ganz Besonderes für mich, muss ich jetzt sagen, weil da war zum ersten Mal Regionalliga, war vierte Liga, oder fünfte, vierte,
Zu der Zeit, glaube ich,
Ja.
das war so an der Grenze, ne?
Genau, ja, das war ja die Grenze und da war es auch eine Regionalliga Südwest. Wir haben noch gegen Trier und Worms gespielt und für mich zum ersten Mal, also auf einmal vor Auswärtsspielen woanders übernachtet. Das war ja sonst, weil wir mit Privatautos irgendwo hingefahren. Das war was ganz Besonderes für mich. Und ja, dann hatte ich da ein fair und gutes erstes Jahr. 2010 hat dann Arminia Bielefeld erst zu mir Kontakt
Ach,
aufgenommen.
krass.
Und da, wo der Anruf kam, da habe ich, das war quasi das erste Mal, weil wir ja vorher mal über Gedanken zum Profifußball gesprochen haben. Da habe ich zum ersten Mal, weiß nicht mal, wie ich mit meinen Eltern da gesessen habe und habe gedacht, vielleicht kannst du es ja doch nochmal versuchen. Über
Aber
diese
warum bist
ganzen
du dann nicht
Umstände.
nach Bielefeld gegangen?
Fair wollte mich nicht gehen lassen.
Ach so, okay.
Da
Ah, krass,
bin ich aber auch
okay.
sehr dankbar darum im Moment.
Ja, aber
Oder
ey,
damals.
okay. Das war, ja
Ja.
gut, da war natürlich dann auch irgendwann, also klar, nicht nur, dass Fair dann etwas überregionaler gespielt hat, sondern auch vertraglich andere Konstrukte wahrscheinlich als vorher,
Ja,
ja.
genau. Ja.
Krass.
Ja, und dann, wie gesagt, das war 2010 und dann, und auf die Frage zurückzukommen mit Roger Schmidt, das war recht einfach. Der war Trainer in Münster und Münster, wie spielt mit Fell in einer Liga.
Ah.
Gegen Münster habe ich, glaube ich, immer ganz ordentliche Spiele gemacht. Und dann wurde Roger, glaube ich, hier im April Trainer, 2011. Und dann ist es wirklich so. Heute ist das ja, das sehe ich ja selber hier, was auch mit Jugendspielern gemacht wird. Muss man auch heutzutage ein bisschen machen, aber war damals ganz oldschool, nenne ich es mal. Der hat mich angerufen, der hat sich meine Handynummer besorgt, dann bin ich zu ihm, er wohnt in Elsen.
Ah ja.
Bin hingefahren und hat mir erklärt, was er mit mir vorhaben könnte. Und ich war Stürmer in Verl oder links außen, mal zweite Spitze. Und dann konnte er sich gut vorstellen, dass ich linker Verteidiger werde mit Daniel Brückner auf einer Seite. Boah,
Ja.
wie ist das? Weiß nicht, sehe ich noch gar nicht, habe ich gedacht, aber gut, er will es so wissen. Und wie gesagt, das Gespräch hat, glaube ich, eine halbe, dreiviertel Stunde gedauert. Dann bin ich gefahren und einen Tag später habe ich angerufen, dass ich zum SC Paderborn wechseln möchte. Ja.
Krass. Ich meine, wenn man sich Roger Schmidts Historie auch als Trainer anguckt, Leverkusen, PSV, Benfica und Co., war das damals irgendwie absehbar? Ich meine, oder also, oder konntest du damals noch, hast du noch nicht so den Blick auf diese Trainersicht? Weil ich meine, heute bist du selber
Ja,
Trainer.
also so ein Riesenblick nicht, aber man muss schon sagen, wenn man ihn damals auch, der war ein unfassbarer Menschenfänger, stellte ja auch schon immer was dar, einfach als Mensch, als Person, wenn der in den Raum kam, ja, du wolltest ja einfach zuhören, der konnte uns mitnehmen. Dass das jetzt bei Benfica endet und solche Geschichten, das konnte man nicht absehen, aber dass es schon weitergeht, das glaube ich, war recht schnell klar da, ja.
Ja, dann, ja genau, also dann, genau, dann bist du beim SCP gewesen im Prinzip, ging's ja auch, also du hast ja auch ziemlich viele Spiele gemacht, 2013, 2014, also die Aufstiegssaison war dann mit, also genau, 26 Spiele hast du da gemacht, wenn ich das hier richtig sehe, also ich
Das schon
meine,
sein.
hast dich dann ja spätestens in dem Jahr zu einer absoluten Stammkraft entwickelt. Und dein O-Ton dazu war mal, der ganze Aufstieg und dieses Aufstiegsjahr war der herausragendste Moment deiner Karriere. Also was genau, also diese ganze Saison, das Ende, was war so?
Die ganze Saison, das muss man sagen, die ging ja nicht glatt durch. Also
Nee, wir haben
zum
Pokal gegen Saarbrücken verloren, wenn ich mich richtig erinnere und solche
Pokal
Sachen.
gegen Saarbrücken, da brannte es ja eigentlich an der Paderkampfbahn, da hinten, wo wir trainiert haben. Auch zu Recht, haben keinen guten Fußball gespielt, irgendwie passte es nicht so richtig. Alles. Und dann, ich sehe, was passiert, da muss man sagen, André Breitenreiter auch eine herausragende Arbeit geleistet. Irgendwie hat es Klick gemacht. Wie gesagt, Trainer und Mannschaft sind irgendwie zusammengewachsen. Und dann ging es ja quasi nur nach oben in der Tabelle. Und ja, das war quasi, ja, das war wie in so einem Film nachher. Ja.
Genau, wenn du auf dich selber in der Zeit blickst, muss ja so ein einziger Fiebertraum gewesen sein, oder wie, also weil ich meine, 3 Jahre vorher
Ja,
war das ja.
war ja gar nicht dran zu denken. Also persönlich nicht, aber eigentlich auch, wenn man ehrlich ist, der Verein und die Stadt ja auch nicht. Die
Nee,
ganze,
überhaupt nicht.
die hat ja eigentlich quasi jeder erst geglaubt, wo wir in Aue gewonnen haben. Da hat dann
Ja.
jeder mal gedacht, ja, wäre gut, wenn wir mal so einen Balkon jetzt vors Rathaus zimmern oder so. Vorher war der ja wirklich nicht dran zu denken. Naja, aber wie gesagt, das war vielleicht auch gut so. Waren wir kaum abgelenkt als Mannschaft. Wir haben wirklich von Spiel zu Spiel gedacht. Ja, das ist aufgegangen und danach, ja, das war einfach ja, grandios. Ich glaube, wie gesagt, in Bundesliga hätte mich nicht geholt. Ich hatte nur die Chance, so eigentlich in die Bundesliga zu kommen, dass ich mit ihrem Verein aufsteigen müsste. Dass das dann mit Paderborn geklappt hat, war natürlich überragend. Ja.
Ja, ich erinnere mich noch an ein Auswärtsspiel beim FSV Frankfurt in diesem furchtbar offenen, windigen Stadion. Da,
Ja.
das war so, da habe ich das erste Mal als Fan so gedacht, boah, ich glaube, das haben wir auch relativ souverän gewonnen.
Ja.
Also, was ich in den Jahren über,
Weil
ja,
Frankfurt. Ja.
in den Jahren, also die Aufstiege, die danach geschehen sind, immer so, aber das ist liegt vielleicht daran, weil man das einmal mitgemacht hat, dieses so das erste Mal, so ein Aufstieg ist ja immer am unglaublichsten, aber man hatte wirklich als Fan in dieser Rückrunde das Gefühl, wir gewinnen oder wir werden einfach, also in jedem Spiel, egal ob die Mannschaft zurückgelegen hat, wie beim letzten Spiel gegen Aalen, man hatte trotzdem irgendwie immer das Gefühl, das drehen wir, das gewinnen wir. Muss ich sagen, hatte ich bei den anderen zwei Aufstiegen nicht so, das waren andere, ganz andere Aufstiege. Ich meine, das war jetzt auch Wahnsinn, die letzten Monate, also das war auch kompletter Wahnsinn, aber das war so. Dieser Charakter von damals war als Fan auch einmalig. Ja, genau. Jetzt dann eigentlich die Saison 14-15 sollte, wäre dann ja, du hast es gerade gesagt, so dass die einzige Chance für dich auf Bundesliga gewesen. Am Ende stand da dann ein Einsatz gegen den ersten FC Köln. Ich weiß gar nicht, wann das Spiel in der Saison war. Ich glaube, nicht
Das
zu
war
Beginn.
irgendwo, ja, das weiß ich nicht, fünfte, sechste, siebte Spieltag.
Ah ja, okay, doch noch relativ am Anfang. Und du hattest da dann ein Problem mit Achillessehne. Eigentlich sollte nur ein Schleimbeutel an der Ferse entfernt werden. Ja, das ist nicht so optimal gelaufen. Und
Nee,
du,
das war natürlich, ja, wenn man in dem Jahr vom herausragendsten Moment spricht, dann spricht man auch vom bittersten Moment in meiner Karriere, das muss man auch sagen. Ja, ich hatte in der Rückrunde Spritzen, Schmerztabletten, er hatte immer Probleme hinten an diesem Steinbeutel, der war entzündet und er drückte im Schuh immer, alles probiert, Physios, und dann hat man ja, was du gerade sagst, das hat man halt gemerkt, dass hier was Besonderes entstehen kann, da wolltest du dich auch als Spieler nicht 3 Wochen rausnehmen. Und hast irgendwie gesehen, dass das Physio, Spritzen, Tabletten, das, und das ging auch, das hat auch gehalten, und dann hat man halt im Sommer entschieden, weil es eigentlich kein großer Eingriff ist, das Ding halt rauszunehmen. So, hat auch keine Relevanz da hinten an der Ferse, so ein Schleimbeutel groß. Und bei der OP ist leider halt ja, ein bisschen was schiefgelaufen, ist ein Keim reingekommen und das hat man dann leider nicht in den Griff bekommen über ein Jahr. Drei OPs folgten dann, die letzte im Januar. Der hat es dann zumindest so hingekriegt, dass sich die Haut wieder, ja, die Haut hat sich quasi ein halbes Jahr nicht geschlossen. Wie gesagt, war wie gesagt, 3 Wochen vorher der schönste Moment und ein paar Wochen später halt schwierigste.
Ja, wie geht man dann damit um? Also ich meine, du hast ja dann viel Zeit, weil du ja nicht spielen konntest. Also so, ja, ich meine, die
Ja,
Bundesliga-Saison ist gut gestartet. Wie fühlt man sich dann so über das Jahr?
schon beschissen, weil du guckst, ich bin zweimal über 6, 8 Wochen mit diesem, wie nennt man das, diesen Riesenschuh, den man vielleicht schon mal gesehen hat, rumgelaufen. Konnte nichts machen. Wir haben am Kamm gewohnt und mussten mich jedes Mal vom Taxi abholen lassen, konnte kein Auto fahren, weil es auch rechts war. Dann, ja, du hast halt mal gesehen, dass du zum Platz kamst. Und mal, mir war es wichtig, ich hatte zu vielen Spielern halt ein gutes Verhältnis. Dann bist du mit dem Taxi zu Paderkamp gefahren, hast das Training angeguckt, bist wieder abgehauen. Aber dann, ich kann mich noch erinnern, dann gewinnen wir, glaube ich, in Hamburg 3-0.
Ja,
2-3-0, Anfang
3-0.
auswärts. Du sitzt da, denkst, das war schon dein Traum, wo aber nicht dran zu denken war. Und du sitzt da zu Hause auf dem Sofa mit den Krücken und ah, das war schon schwierig. Also ich habe auch zwei, drei Vasen kaputt gehauen.
Danach dann Stoppelkamp, glaube ich, gegen Hannover und
Ja,
Tabellenführung.
da war ich im Stadion. Ja.
Ja, das ja, ist schwierig. Also es ist ganz schwierig, sich da in diese. Man freut sich ja wahrscheinlich trotzdem für die Mannschaft, aber gleichzeitig für
Absolut,
seinen
also es ist.
Moment blöd, ne? Umso, also wenn man das Bundesliga-Jahr dann nimmt und gerade die Zeit danach, danach im Jahr 15, 16 in der Saison in der zweiten Liga, warst du dann, hast du wieder 13 Einsätze gehabt? Oder nee, ich wollte noch eine andere Frage wollte ich stellen. Also kannst du, wenn man das mal irgendwie positiv drehen will, aus dieser Zeit irgendwas mitnehmen, was du heute jungen Spielern, die sich vielleicht auch mal verletzen im Übergang in den Profifußball, kannst du daraus irgendwas mitnehmen, dass du sagst, also hilft dir das irgendwie als Trainer, dass du das durchgemacht hast?
Ja, klar kannst du das weitergeben. Hilft dir natürlich meinen Gesprächen. Also wenn du mal über ein Jahr, das war ja fast 1,5 Jahre, bin ja quasi erst danach im Oktober wieder richtig fit geworden. Wenn dann hier jetzt ein paar Jungs durchdrehen, also mal ein Spiel erst in der 75. reingekommen sind und einmal gar nicht gespielt haben, kann man ihnen schon mal sagen, es geht auch schlimmer. Das ist so, aber.
Ja.
Mitgenommen, ja, ist schwierig, so sage ich ganz ehrlich. Ich habe jetzt, das ist für mich persönlich, ich habe danach immer noch sehr emotional reagiert. Steffen Baum hat mich mal nicht in den Kader genommen, da habe ich jetzt nicht daran gedacht, dass ich vor 3 Jahren noch so schwer verletzt war,
Ja.
sondern hatte dann auch mit ihm meine Probleme
Ja.
das Wochenende.
Ja, gut, ja, das, also gut, ich glaube, da ist ja der Ehrgeiz so oder so da. Wenn man fit ist, dann will wahrscheinlich jeder spielen, aber ich meine, gerade im Umgang mit Verletzungen, ja, ist es ja höhere Gewalt so gesehen, oder was heißt höhere Gewalt, aber ne, also man kann nichts dafür, dass man in dem Moment, also der Trainer hat einen ja nicht aufgestellt, das meine ich, ne? Ja.
Ja, genau, nein, da hast du recht. Das stimmt.
Ja, genau, dann die Saison 15-16 mit 13 Einsätzen,
Und
nicht ganz so erfolgreich für die Mannschaft gelaufen. 16-17 dann eigentlich, ja,
ohne
da warst du wieder voll dabei, aber
wird noch schlimmer.
da ist man dann ja mit einer Horrorsaison. Ich meine, mich würden ganz viele Dinge interessieren. Da gab es verschiedene Trainer zwischendurch, wo ich viele Fragen hätte, aber dadurch, dass wir hier den Fokus auf dem NLZ haben, machen wir die vielleicht nochmal in einem anderen Gespräch. Stichwort Stefan Effenberg und also dieses gefühlte Chaos, was auch herrscht, und man hatte als Fan ja wirklich Angst, dass es in die vierte Liga geht und der Verein bedroht ist. Und interessanterweise warst du einer derjenigen, die gesagt haben, also ziemlich früh, ja, wenn es in die Regionalliga geht, dann bin ich auch weiterhin dabei. Wahrscheinlich auch einer der wenigen, die das gesagt haben. Wie war für dich diese Zeit, als es quasi innerhalb von 3 Jahren runterging bis in die vierte Liga?
Also daraus habe ich mehr mitgenommen, wie
Ach,
aus dieser
krass.
Verletzungsgeschichte, weil ja, das war schon, also ich meine, das ging ja so, wie du von der Rückrunde gesprochen hast, wo wir aufgestiegen sind, wo ihr das Gefühl hattet als Fan oder wir als Mannschaft auch, das kann kommen, was wolle, wir drehen Spiel oder wir gewinnen es auf jeden Fall. Hast du da gemerkt, auch als Spieler recht schnell, ihr müsst jetzt mal irgendwie einen Stupschuh tragen, aber es funktionierte nicht. Also es wurde schon viel gemacht, aber egal was gemacht wurde, ob Gespräche, ob gemeinsame Abende mit Trainern, mit Mannschaft und so, es funktionierte gefühlt über 2,5 Jahre gar nichts. So und so, das ist dann dabei rausgekommen.
Und lag das,
Das.
jetzt war eine ganz offene Frage, lag das an
Ja.
der Qualität der Spieler? Weil da waren ja schon, zumindest in der zweiten Liga, ja, ich glaube, Marvin Bakerlords war noch da, da waren ja Spieler dabei, ich meine, die haben in dem Jahr vorher oder in den Jahren vorher, also die können Fußball spielen, oder es gibt ja,
Prozentig. Ja.
wie hieß nochmal der Kollege, der danach ganz lange ja auch in der zweiten Liga sehr erfolgreich gespielt hat, bei Düsseldorf überwiegend, den Namen jetzt vergessen, der aber auch erst in der zweiten Liga gekommen ist. Da bin ich
Alter,
immer.
Mann, viele.
Ja, egal,
Aber.
egal, aber also da waren ja Menschen dabei, die nachweislich, also das war ja eigentlich keine Mannschaft, wo du vor der Saison gesagt hättest, außer zweiten Liga, wir steigen ab, auch als dritten
Ja,
eigentlich
im
auch nicht.
Gegenteil. Ja, das war im Gegenteil. Ey, der Fall, das stimmt. Das waren herausragende Fußballer, wenn man die einzeln betrachtet, und auch sehr gute Charaktere. Das wird ja oft immer, dass vielleicht mal einen von 25 gab, der nicht passte, aber eigentlich waren das. Von Grund auf waren wir alles gute Charaktere, da muss man einfach sagen. Nur, wie gesagt, eine richtige Erklärung hat man nicht. Das passt auch so nicht zusammen, weil ich spanne jetzt mal den Bogen. Was ist da raus? Wurde auf individuelle Qualität geachtet und die wurde irgendwo zusammengemischt. So, das hat irgendwo nicht funktioniert, was Namen angeht. Auch in der dritten Ligasaison danach, da waren ja auch, wenn man die erste Elf nimmt, waren da 1500 Zweitligaspieler auf dem Platz. Plus,
Kevin
plus.
Stöger meinte ich übrigens eben, ist mir jetzt.
Stöger, ja, der ist ein herausragender Fußballer
Meine ich,
gewesen.
genau.
Herausragend, damit musst du nochmal aufsteigen mit der Mannschaft. So, jetzt, aber ist ja genau das Gegenteil passiert. Und am Ende ist ja danach passiert. Ich meine, 2011 kommen drei Spieler zum SCP neu, die kommen alle aus der Regionalliga: Alban Meyer, Mehmet Kara, Thomas Beres. So, für die waren gierig, einfach nur da zu spielen. Dann nochmal, das waren gute Fußballer und waren auch gute Charaktere, aber die haben auch schon was anderes gesehen, die dann in diesen Jahren 16, 17 bei uns gespielt haben. Vielleicht hatten die nicht die letzte Gier, aber deswegen waren es keine schlechten Charaktere. Und danach wurde ja wieder alles auf links gedreht und du hast auf junge Spieler gesetzt, auf Spieler aus unteren Ligen und die hatten wieder eine Gier und was passiert? Steigst du wieder auf und jetzt, wir erleben ja gerade aktuell das gleiche Beispiel. Wenn ich jetzt einfach mal ein paar Jungs aus der Profimannschaft nehme.
Ich muss bei dem, also so wie du das beschreibst, Ich muss immer daran denken, wenn heute die Rufe danach kommen, dass man sagt, hey, jetzt, wenn wir in der ersten Liga sind, ist vielleicht gerade ein guter Moment, jetzt müssen wir mal gestandene Spieler holen, damit wir mal etwas Erfahrung reinkriegen. Und das ist immer so ein Argument, was man im Internet oder so liest, wo man, was sich schlüssig in sich schlüssig anhört. Aber bei mir kommt dann immer genau der Gedanke an diese Zeit, wo man in der Winterpause in der Bundesliga-Saison anfängt. Ich weiß nicht mehr, der Rafa Lopez, wann er gekommen ist, aber oder, also es gab verschiedene Spieler, die
Super
dann ge
Spieler, super Charakter, muss jetzt, aber passt halt nicht. Aber überragender Spieler. Echt.
Ja, genau. Und ich glaube so, also ich habe dann immer, das ist vielleicht so eine Phobie, die ich damals entwickelt habe. Ich habe dann immer, sobald jemand anfängt zu sagen, ja, jetzt überwiegend auf erfahrene, also erfahren kann man ja jetzt unterschiedlich definieren, aber immer wenn diese Plattitüde kommt, denke ich, nee. Da kriege ich Angst, dass wir in so eine Saison wie 2015, 16 und danach abrutschen und habe Angst, dass, also wie siehst du das? Weil ich meine, du hast ja beschrieben, also gerade was uns erfolgreich macht,
Ja,
ist.
du, ich kann das nachvollziehen, vor allem solche, egal, Fans, alle, die zu den Vereinen hatten, die diese Zeit mitgemacht haben, die sind natürlich gebrandmarkt, so ein bisschen. Aber einfach nur, da muss man halt genauer hingucken, einfach nur einen erfahrenen Spieler zu holen, der vielleicht 150 Bundesligaspiele gemacht hat, da hast du keine Garantie, dass Paderborn jetzt in der ersten Liga bleibt. Und wenn man dann, ich glaube, da machen wir es hier richtig, in den letzten Jahren, auch jetzt wieder, wenn man sieht, was die Verpflichtung angeht, wird halt auf viel auf Entwicklung Wert gelegt, auf auch was passt zu Paderborn. Also die Spieler müssen sich auch hier einlassen auf Paderborn, auf die Stadt. Oder das muss man auch sagen. Kruse war ja auch mal hier.
Klar.
Tolle
Max
Geschichte.
Kruse meinst du?
Aber
Ich habe natürlich gleich an Lukas Kruse gedacht. Der war ja sehr lange hier, aber Max Kruse, ja,
Gut.
okay, ja.
Der ist Paderborn und der hat sich hier auf alles eingelassen. Aber was Max Kruse jetzt gemacht hat, nochmal, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist.
Ja, ich sag mal so, mich beruhigt das sehr, dass wir jetzt, also um mal so den Schwenk dann zu machen, 1860 hat er dann glücklicherweise mal wieder das gemacht, was sie jetzt anscheinend gut können. Wir sind ist auch eine unfassbare Sache gewesen. Dann bleiben wir in der dritten Liga aufgrund so einer Unwahrscheinlichkeit, die eigentlich nicht passiert und haben Steffen Baumgart. Wie hast du das, also diesen Moment dann erlebt? Also, weil ich meine, du wusstest du, also hattest du zu dem Zeitpunkt den Plan schon, du bist ja dann, glaube ich, schon Co-Trainer der A-Junioren geworden. Hat sich was, also wie bist du zu dieser Trainerrolle gekommen, parallel der Zeit mit Steffen Baumgart?
Ja, das war die A-Jugend, die waren ja später, also das erste habe ich noch gespielt, 17, 18, beim
Ja.
Baumi, wo der kam. Nun war Baumi einer, der mich bestärkt hat, Trainer zu werden.
Ach krass.
Aber seine Art hat mich selber auch bestärkt, weil ist natürlich auch viel mit, auf was er alles achten muss als Trainer. Und Laptop-Trainer wird ja viel darüber gesprochen und so, der ist auch wichtig, sollte man auch schon bedienen können, aber kann eigentlich auch mittlerweile jeder. Nun, Baumi, das war wie gesagt ein Riesenglücksfall für diesen Verein, weil er hat wirklich die Tür aufgetreten, der hat uns auf diesen Trainingsplatz gejagt und hat einfach nur gesagt, macht. So, dann hat er ein Jahr lang gemacht, oder eigentlich 4 Jahre, glaube ich, zusammen. Ne? Und das hat funktioniert. Und im Grunde genommen, ich hatte zu Baumi immer, ich war jetzt einer der älteren Spieler, hatte ein sehr gutes Verhältnis, ein freundschaftliches Verhältnis zu ihm und wir konnten über alles reden. Und am Ende hat er mir irgendwann mal gesagt, Tommy, du könntest auch vielleicht Trainer machen. Ja, und dann fing das quasi damit
Wie
schon an.
hat er das begründet? Weil ich meine, so, man sagt das ja nicht einfach
Ich
so.
glaube, dagegen, Baum ist ja auch ein Bauchmensch. Ich glaube, ging es einfach so um die Art und Weise der Kommunikation und sowas. So, er ist gerade raus, ich bin gerade raus. Und dann hat er mir eigentlich, ist er schon angefangen in der Saison, hat mir Trainingseinheiten zur Verfügung gestellt. Die hat er mir dann aber noch ausgedruckt. Ja, auch Danilo Suarez und Daniel Schärding waren dabei. So
Ach
hat sie so
krass.
eine Zettelsammlung. Ja, und so. Das konnte ich aber, wie gesagt, weil die Erfahrung hatte ich ja dann, man konnte dann sehen, dass meine Karriere sich dem Ende naht, wenn die ganzen Jungen, die dann geholt wurden, die waren dann einfach mal 12, 13 Jahre jünger und konnten auch ein bisschen besser kicken.
Das heißt, den Aufstieg aus der dritten Liga hast du noch mitgemacht in die zweite Liga zurück
Ja, genau.
quasi und danach hast du gesagt, du konzentrierst dich auf.
Ja, da war ich nur ein halbes Jahr so ein bisschen, weil Markus Krösch ja noch hier, da war so ein bisschen Standby noch dabei. Ich glaube, war ich nur mal auf dem Auswärtsspiel, beim Freundschaftsspiel dabei gegen Wolfsburg. Oder nee, das war bei Wolfsburg gegen Viktoria Berlin. wo dann die Hälfte keinen Bock hatte gefühlt. Da habe ich gesagt, ja, da hat Bauer mich gefragt, ob ich nochmal kicken würde. Ja, da habe ich nochmal, ich glaube, das, also dieser zweite Trainingseinheiten und das war so ein bisschen Standby, aber ich konnte halt als Jugendtrainer bei Baumi unten in der Kabine oder bei Markus Krösche ein- und ausgehen. Das hat mir dann sehr geholfen, muss man sagen, in der Anfangszeit.
Ich meine, das ist ja auch so. Hatte ja Ayhan Toumani hier, der hatte gesagt, so wenn du dir da anhörst, wie er der beschrieben hat, wie akribisch der an dieser Trainerkarriere von sich gearbeitet hat mit Akademie in Köln und.
Ja.
Bei dir hört sich das so ein bisschen, aber da hört sich das so natürlich an, diese Entwicklung, also so nicht geplant, sage ich mal.
Ja, ist auch so. Ja, das trifft's gut. Das ist auch eher ein Kompliment für mich, sag ich ganz ehrlich, Sebastian, weil
So habe ich auch
ist
gemeint.
nicht
Also,
so,
ja.
ja, ist nicht so geplant. Wie gesagt, als Spieleraktiver konnte man ja auch sehen, wo eben so schon hatte ich keinen Karriereplan. Und so ist es als Trainer jetzt auch. Natürlich willst du irgendwo, wenn du ihn wissen, jetzt bist du schon mal beim SC Paderborn in der U21, im NLZ, was auch gewachsen ist in den letzten Jahren. Du willst natürlich versuchen, wo ist deine Grenze, oder willst du maximal weit hinaus?
Das NLZ ist ja in der Zeit nach dem ersten Auf, also eigentlich auch durch den ersten Aufstieg irgendwo entstanden, durch die finanziellen Mittel. Und du bist ja ziemlich am Anfang, so sieb also 2017, als Ayhan Toumani dann angefangen hatte, und 2018, so zu der Zeit, da hast du ja auch dann angefangen, Co-Trainer bei der A-Junioren-Mannschaft zu werden, 2019 dann die U16 übernommen. Ja, genau, wie blickst du auf die, oder sagen wir es mal so, gab es damals eine klare Vision dafür, wie so ein U16-Spieler mal an die Profis herangeführt wird? Oder war das alles völlig
Das
neu?
ist,
Oder wie habt ihr das entwickelt?
ja, das ist quasi mit der Zeit dann entstanden. Ich meine, da muss man ja sagen, das NLZ gab ja auch Überlegungen nach dem Abstieg oder nach, ja, wo wir in der dritten Liga waren, da das in der Form gar nicht mehr weiterzuführen. Ich glaube, da war dann auch ein Markus Krösche federführend, der das dann hier ja, unbedingt halten wollte, so in der Form. Und das ist dann mit der Zeit entstanden. Also 2019, wo ich hier angefangen bin, bei der U16, also das tolle Mannschaft, Riesencharaktere drin, echt unfassbare Typen. Aber da konnte man wirklich schon sehen, da wird jetzt nicht jeder Profi aus dieser Mannschaft. So, und das ist ja stetig gewachsen, dass du jetzt haben wir 14, 15-Jährige auf dem Internat. Also das war 2019 noch nicht der Fall. Und wie gesagt, das musste wachsen. Und da haben natürlich auch so ein NLZ kann dann auch nur wachsen mit gewissen Erfolgen der Profimannschaft. So, dann natürlich so ein Bundesliga-Aufstieg, das ganze Ding auch nochmal so ein bisschen weiter nach vorne katapultiert. Danach die sehr erfolgreichen Jahre in der zweiten Liga, was ja wie
Inwiefern
Paderborn.
katapultiert? Vielleicht nochmal als Frage.
Ja, erstmal natürlich kriegst du ganz andere Strahlkraft wieder als Paderborn. Das ist auch klar. Du kannst ein bisschen als Bundesligist vielleicht in so ein Gespräch mit so einem Jungen, das zieht ja dann trotzdem mal. Bundesligist und vielleicht nicht dritte Liga, auch wenn es erstmal für den Jungen nicht relevant ist. Und am Ende spielt auch im Fußball, müssen wir auch ehrlich sein, immer Geld eine gewisse Rolle. So, wenn der SC Paderborn in der Bundesliga spielt, das sind halt Riesenunterschiede, das kam jetzt oft genug raus, wenn es in der zweiten Liga spielt. Und natürlich bleiben dann auch mal ein paar Euro über fürs NLZ. Und wenn auf die Jugend gesetzt wird, ja, da gibt es ja jetzt genug Beispiele, das ist dann heutzutage auch nicht so ganz billig.
Ja, das heißt also, die interessante ist dann der Grundstein 2018, 2019 in der Zeit gelegt, wo es wieder besser wurde, aber wo man aus einer schweren Krise kommt im NLZ. Und trotzdem hast du dann, ich weiß gerade, habe ich nicht hier stehen, aber du hast ja dann 2022 von Mitch Kniert die U21 übernommen. Ja, genau, die zweite Mannschaft, also die U21. Ich weiß jetzt nicht, seit wann Mitch Kniert im Verein gewesen ist, aber die Menschen, ich meine, auch der heute erfolgreich im Profifußball Trainer, also diese Menschen sind ja irgendwo hergekommen zu einer Zeit, wo das Geld nicht so
Das ist
da
das.
war in Paderborn. Das ist das Erstaunliche. Liegt es dann an einem Markus Krösche damals oder an einem Christoph Müller, dass die irgendwie diesen Blick für Menschen haben oder
Ja,
wie?
garantiert, garantiert. Christoph Müller auch zu nennen, auch mit Mitch Kniert, der kam, glaube ich, 2017. Der Mitch Kniert hat hier quasi erstmal zwei Jobs gemacht. Und gefühlt drei, weil er für die Jungs der U21 auch noch Waschmaschinen gekauft hat, weil die selber nicht in der Lage waren. Der war Athletiktrainer, angefangen bei uns, bei den Profis und U21-Trainer. Also das gab es ja am Anfang ganz oft, dass du quasi ja, zwei, drei Jobs übernehmen musstest. So 17, 18, 19. So, aber klar, was die Menschen angeht, lagen sie jetzt hier in Paderborn in den letzten Jahren nicht so falsch. Ja.
Schon krass richtig, also
Ja.
das, ja. Und dann, ja genau, und dann, wie war das für dich? Du trittst dann das Erbe quasi von Kniat an, übernimmst die U21 noch in der Oberliga Westfalen. Gab es da die klare Ansage, hey, jetzt, also ich glaube, im Jahr unter Kniat war es schon knapp mit dem Aufstieg. Was hast du übernommen für eine Mannschaft? Was für ein Ziel gab es? Ja,
Das
was
war
hast du von.
eine Top-Mannschaft. Das war ja quasi auch das Ziel, oder das wurde dann vorher quasi schon ausgegeben mit Mitch Kniert. Ich glaube, Fabian Wohlgemuth war da auch hier der sportliche Leiter, dass wir die U21 in die Regionalliga bringen wollen. So, dann ist der Mitch zu Fair gegangen und ich hatte das übernommen mit meinem Co-Trainer Aber Mustafa im Februar 22. Da gab es quasi eine Quali-Runde. Die ersten 8 spielten quasi nochmal so den Aufsteiger aus. So, und ja, wir haben es am Ende dann ganz knapp leider nicht geschafft. Oder Mitch Kniert hat mir die, eigentlich konnte ich nur verlieren. Mitch Kniert hat mir die Mannschaft auf Platz 1 übergeben. Und ich glaube, wir sind dann in dieser Quali-Runde am Ende Dritter geworden, meine ich, und waren einen Punkt hinter Wattenscheid. Und dadurch sind die aufgestiegen und wir nicht. Ja, aber wie gesagt, und der Verein hat es dann beibehalten und ein Jahr später hat es dann zum Glück mit dem Aufstieg geklappt.
War das für dich, weil ich meine, Oberliga-Trainer ist ja nochmal was anderes als dann, also ist ja auch eine Entwicklung gewesen, die du dann durchgemacht hast. Hast du da großen Respekt vorgehabt oder hast du gesehen, hey, wie sich so ein Mitch Kniert entwickelt als Mensch und als Trainer, das schaffe ich ja auch, das kriege ich hin. Wie war so dein Gefühl zu der Zeit?
Ja, Respekt auf jeden Fall, weil du sprichst dann auf einmal, am Ende reden wir dann immer U19, U16, aber klar, das sind nochmal U16 bis zu U21, nochmal 4, 5 Jahre Unterschied. Bleiben aber junge Leute. So, Respekt auf jeden Fall davor, aber dadurch, dass ich vorher schon, und darum wollte ich halt diesen Trainerjob so ein bisschen auch von der Pike auf lernen, weil das Sprechen vor einer Gruppe, das ist dann nicht mal so ohne, oder ich musste so lernen, da muss man ganz klar sagen. Aber wie gesagt, die Vorfreude war größer wie der Respekt. Also ich hatte einfach Bock, jetzt im Seniorenfußball zu arbeiten.
Ja, du hast es angesprochen, der Respekt. Wie wird man denn, weil es immer betont wird, Dennis Schmidt haben wir noch gar nicht drüber, genau, auch ein guter Trainerkollege, der sehr erfolgreich dann unterwegs ist, Mitch Kniart, du jetzt, dann der Aufstieg 2023, den du geschafft hast in die Regionalliga. Wie wird man denn in Paderborn im NLZ als Trainer ausgebildet? Also gibt es da einen klaren Plan oder ist das mehr so Learning by Doing oder wie kann ich mir das vorstellen? Viel
Ja,
Coaching durch
gibt schon.
Eiern?
Ja, klar, Eiern und Christoph Müller begleiten uns da ganz eng. Keine Frage. Was ich als sehr angenehm empfinde, ist jetzt nicht so, dass sie auf jeden Trainer, aber jeder Trainer ist unterschiedlich vom Charakter her. Sie pressen jetzt nicht einfach eine Schablone auf uns Trainer drauf und sagen, ihr müsst das jetzt so und so genau machen. Wir haben so, klar, unsere Prinzipien, was immer einen Wiedererkennungswert haben muss. Das Spiel mit dem Ball, gegen den Ball, geht schon darum, sehr intensiv und sehr aktiv Fußball zu spielen. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie von uns erwarten, dass hier ab der U16 jeder Trainer gleich ist, weil das finde ich auch wirklich sehr gut, weil diese Jungs im Jugendbereich, das tut denen auch sehr gut, wenn sie einfach mal 3, 4 Trainer kennenlernen mit unterschiedlichen Charakteren.
Weil du sagst, so die Spielweise, also ein Prinzip scheint irgendwas mit Spielweise zu sein, intensiv zu spielen, oder wird das immer an der Profimannschaft ausgerichtet? Oder ist das so ein langzeitübergreifendes
Um ehrlich
Maßgabe?
zu sein, das ist so mit der Profimannschaft, diese Ausrichtung so ein bisschen, die ist, ja, ich will jetzt sagen, so, ich bin vor 2 Jahren wiedergekommen, 24 würde ich sagen, da ist ja auch die Profiabteilung mit Henry Hühner immer eng dran an uns, auch was Kaderplanung angeht. Dann ist es schon so, dass wir die U21 so eher auf die Profiabteilung ausrichten auch, so dass das so ein bisschen sich annähert. So, dass 1:1 kann man das nicht alles umsetzen, aber das ist klar, wenn mal Jungs runterkommen, dass das für die jetzt nicht quasi alles völlig fremd ist, wovon wir hier
Wie
sprechen.
äußert sich das? Also im Spielsystem, Aufstellungen,
Ja, genau,
Spielweise?
das ist so ein bisschen Kaderplan und wird ja auch so ein bisschen wieder vom 3-4-3 ausgegangen, auch wenn das alles recht fließend ist, aber dass man so eine grobe Struktur, so sagen wir mal U19 auch dann mit zugenommen, dass man da da recht eng zusammenarbeitet, ja.
Okay, verstehe. Ja, du hast gerade schon angesprochen, du bist wiedergekommen. Das heißt, du bist 2023 zum FC Schalke gewechselt, die ja mit der Knappenschmiede, ich weiß nicht, ob das noch das Label trägt, aber die ja eine sehr berühmte Jugendarbeit eigentlich haben, auch wenn es sportlich zu der Zeit bei Schalke, glaube ich, auch nicht so optimal lief. Genau, und also direkt nach dem Aufstieg in die Regionalliga mit dem SCP, das Ziel erreicht wurde, bist du quasi nach Gelsenkirchen gegangen. Wie kam der Wechsel zustande? War das ein logischer nächster Schritt? Mal was anderes sehen ist ja auch
Naja,
sehr wertvoll. Was war so der?
der nächste Schritt war es eigentlich nicht. Ich bin ja, habe ja hier die Regionalliga aufgegeben und bin dann in die U17 gegangen,
Ja.
quasi. Also eher 2 Schritte wieder zurückgefühlt. Boah, ganz ehrlich, ich wollte einfach mal, der Anruf kam von Schalke 04 und da habe ich mir schon 2, 3 Tage darüber Gedanken gemacht, weil wie gesagt, die Regionalliga schmeißt sich auch nicht weg, auch mit den Jungs, wo du mit aufgestiegen bist. Also schon ein Jahr lang viel Arbeit reingesteckt. Aber dann war ich mit Spielerzeit 12 Jahre hier. Ich habe einfach so für mich gedacht, bevor sie irgendwann erzählen, ich gehöre hier zum Inventar oder
Ja.
der läuft einfach irgendwie so durch, habe ich so für mich gedacht, das kann für mich auch sehr wertvoll sein, einfach mal was anderes zu sehen.
War es das denn?
Ja, muss man sagen, ist quasi so aufgegangen, wie ich es mir gedacht habe, das Ganze. Also nicht mit der Wiederkehr. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass im November, 1,5 Jahre später schon wieder ein Anruf kommt, weil hier eine Stelle frei wird. Aber das hat mir schon geholfen, auf jeden Fall, weil du erweiterst schon deinen Horizont so ein bisschen. Auch wenn es,
Ja.
wie gesagt, U17 wieder war, aber du lernst andere Leute kennen. Ich hatte hier zu vielen Menschen ein gutes Verhältnis, einen guten Draht, viele Freunde hier. Und dann war es für mich auch mal interessant, komme ich mit meiner Art auch in einem ganz anderen Umfeld an. Oder Schalke ist dann trotzdem größer.
Ja.
Und da gibt es dann auch Leute, die gönnen dir nichts. Hier hat sie vielleicht noch ab und zu, kommt Tommy bei Ex-Spieler und so, vielleicht hat sie mal einen kleinen Kredit bei ein, zwei Leuten. So, den hatte ich da nicht, das wollte ich auch nicht. So, und ich wollte einfach für mich mal herausfinden, ob das funktioniert, auch was das Spiel an sich angeht, aber wie ich als Typ ankomme. Und das war sehr wertvoll für mich, die Erfahrung.
Gibt's also sehr, sehr spannender Einblick, gibt's auch Dinge, die du, weil du hast schon gesagt, du bist dann Eiern wieder angerufen, wahrscheinlich gesagt, wir brauchen wieder jemanden für die U21, als weil der Daniel Brinkmann damals nach Rostock
Ja,
gegangen ist und Trainer geworden ist, also der
richtig.
nächste Trainer, der in ja in den Profifußball ja Trainer wurde, also, sowieso vorher ja auch schon, aber genau dann die Frage. Also gibt es dann Dinge, die du, wo du gesagt hast, die nehme ich mit, weil ich meine, der Einblick in Gelsenkirchen, die ja etwas länger schon wahrscheinlich so ein Nachwuchsleistungszentrum auf dem Niveau haben, kann man ja auch was mitnehmen, so ein bisschen.
Ja, 100 Pro, absolut, allerdings.
Was machen die anders als wir vielleicht, wenn man das so
Ja, also
fragt?
so viel ist es nicht. Also so viel machen sie nicht anders. Das muss man auch ganz klar sagen. Der Verein ist einfach insgesamt größer. So, du musst ihn mit ein bisschen mehr Leuten. Wenn ich jetzt einfach mal vom Trainerteam hergehe, U17, Schalke, da sind 15, 16 Jahre, da habe ich mitgearbeitet. Ich habe jetzt hier in der U21 einen Co-Trainer. So einen Athletiktrainer und der hat aber noch, der ist quasi fürs ganze NLZ zuständig und der Torwarttrainer macht das nebenberuflich hier.
Ja.
Bei Schalke U17 hatte ich 2 Co-Trainer, einen Stürmertrainer, einen Athletiktrainer und einen Torwarttrainer. Da hatte ich quasi ein Trainerteam wie in der Profimannschaft. So, das war für mich schon, das ist da halt anders. Heißt aber nicht, dass es besser ist. So, die Menschen da waren überragend. Wir hatten ein geiles Trainerteam. Aber das war für mich natürlich auch nochmal so anders. Hier muss ich mich immer mit meinem Co-Trainer so ein bisschen abstimmen. Oder, da hast du dich natürlich schon mal so 2 Stunden vor dem Training hingesetzt und hast quasi dem ganzen Staff gesprochen, das hatte dann schon ein bisschen mehr was vom Profifußball, was diese Größe des Staffs angeht. Aber insgesamt passiert da jetzt auch nicht groß was anderes wie hier. So, du hattest immer einen eigenen Platz zur Verfügung, klar.
Ja.
Aber das ist das Schöne, das habe ich da auch als, gibt ja viele, viele Vereine, was ich eben gesagt habe, die wollen dir irgendwas überstülpen und du musst das spielen und du musst so agieren als Trainer und so. Das finde ich hier halt sehr wertvoll, dass man einen gewissen Freiraum hat, und das war bei Schalke 04 auch so.
Okay. Ja, so ein bisschen die Frage, ob diese, jetzt ziehe ich die Frage mal vor, das passt ganz gut mit dem Blick nach vorne. Weil du sagst, so das Drumherum, das darf so vielleicht noch ein bisschen, der Grad an Professionalisierung ist vielleicht auf Schalke einfach noch länger gewachsen. Also damit meine ich jetzt wirklich halt, dass man noch mehr Trainer, noch mehr Menschen hat. Das kostet ja auch Geld und ist ja dann wirklich eine gewachsene Orga-Struktur und. Ist das das, was vielleicht durch den Bundesliga-Aufstieg jetzt sich noch weiterentwickeln können? Jetzt muss jetzt nicht sein, dass es jetzt noch einen Stürmertrainer mehr gibt, aber ich meine, so, also wandern wir dadurch näher an Schalke heran zum Beispiel?
Es ist, wie du schon sagst, wirklich sehr gewachsen, wenn man überlegt, dass sie waren vor 10 Jahren noch in der Champions League. Das Beispiel Schalke 04. Und dann finde ich, dass wir es auch in kleinen Trainerteams hier sehr gut hinkriegen in allen Jahrgängen. Wenn du natürlich weiter in der Spitze ausbilden willst, und wie gesagt, da geht es immer um Wahrscheinlichkeiten zu erhöhen. Du hast ja nie die Garantie, ob ein 17-Jähriger jetzt, gibt ja nicht 16 Mal Luis Engels jedes Jahr, weil er Profis trainiert, ist natürlich so, dass du eine gewisse Manpower brauchst. So, das ist einfach Fakt, um gewisse Themen abzudecken, weil dann ist der Fußball schon ein bisschen komplexer geworden, auch im Jugendbereich, sei es Videoanalysen, sei es Individualtraining, und das ist ja auch alles gewollt. Brauchst du Manpower. Gleichzeitig ist aber auch so, dann sind wir, kommen wir nochmal zu dem Thema zurück mit den Spielern. Einfach irgendwelche reinholen und das ganze Ding jetzt künstlich aufblähen, das würde garantiert auch nicht helfen und uns als Verein auch nicht gut tun.
Also eher mit Augenmaß.
Absolut, ja.
Das Augenmaß ist eine spannende Sache. Also zwischenzeitlich in der letzten Saison hatte man so, wer immer hier im Podcast auch die U21 zumindest mal Ergebnisse besprechen, wird gespielt und so, gucken wir kurz drauf. Und da hatte man so über die Saison irgendwie das Gefühl, ui, ja, da ist nach unten hin gar nicht mal so viel Luft. Und am Ende steht mit Platz 8 die beste U21-Saison der Geschichte. Also von daher, ja, eigentlich besser hätte es für den Verein fast nicht laufen können die letzten Jahre. Wirst du denn an der Tabelle gemessen sozusagen oder misst du dich selber? Muss ja nicht unbedingt jetzt vom Verein sein, aber ist das Tabellenergebnis ausschlaggebend oder kommt es noch viel mehr darauf an, dass man, wie du hast eben Luis Engels genannt oder früher, dass ein Ilias Ansar und ach, zig Beispiele könnte man nennen, die über die Jahre dann auch irgendwo ihren Weg in den Profikader. Ist das der eigentliche Messpunkt?
Das ist die einzige Hauptaufgabe, die quasi immer für meinen Co-Trainer und mich, die wir beide ja haben, dass wir versuchen, möglichst viele Jungs an diesen Profikader zu bekommen. Das ist das Einzige. Ob wir dann Achter werden, ist dann am Ende eine schöne Sache mit einer sehr jungen Mannschaft, oder ob du 13. wirst, darum wird es nicht gehen. Es geht darum, mit einer gewissen Art und Weise, mit einer gewissen Spielidee, wie wir hier spielen wollen, möglichst viele Jungs in bzw. an den Profikader zu bekommen.
Führt das manchmal zu Problemen, weil dann vielleicht so ein bisschen dieser Fokus auf, also merkst du, dass dadurch Probleme entstehen, die es in einem, sagen wir mal, normalen Betrieb nicht gibt, weil halt Spieler gerade dann in der ersten spielen, was eigentlich gut ist, was bei dir Lücken reißt, was vielleicht auch mal für Unmut sorgt, weil das Spiel eurer Mannschaft darunter leidet, sind das Challenges, die, also, ja, wie?
Ja, ich weiß, was meinst. Also wenn du Trainer bei einer U21 wirst, musst du genau wissen, was dir passieren kann. Und dann gibt es nur eins in einem Fußballverein, was Priorität hat, das ist die Profimannschaft. So, das ist einfach mal Fakt. Und wenn die Profimannschaft 3 Spieler braucht, dann brauchen die 3 Spieler, egal ob im Training oder im Spiel. So, das muss man wissen. Und wenn dann gleichzeitig gibt es aber auch umgekehrt, wenn da Jungs, da gab es ja so letztes Jahr auch ein paar Beispiele, die uns aber auch besser machen, wo es oben noch nicht reicht, die aber bei uns in der Regionalliga Spielpraxis sammeln können, dann können die runter. Und klar gibt es natürlich die Probleme. Du hast bei uns Spieler eine Woche im Training, die reißen sich nachschauen, ob du forderst was von denen, und dann kommt freitags der Kader rein, dann wissen die Jungs meist schon ganz genau, okay, dann werde ich jetzt am Wochenende nicht spielen. Dann musst du viel Kadermanagement betreiben. Das ist einfach so, aber wie gesagt, Priorität hat einfach die Profimannschaft, und wir sehen uns hier als Zuarbeiter und wollen uns um viele Spieler wie möglich an diese Profimannschaft heranführen.
Jetzt eine Frage, die mir kommt. Ich erinnere mich noch, ich war beim Spiel, ich weiß gar nicht, ob du warst, war das nach 24 gegen den SV Lippstadt hatten wir ein Spiel und mit Zuschauern. Es wurde auch, also in der Home Deluxe Arena gespielt. Und da kam so ein bisschen das Thema auf, ein SV Lippstadt, der damals noch Regionalliga gespielt hat, jetzt glaube ich Oberliga. Solche Vereine sind natürlich so einer U21 gegenüber, oder nicht der Verein, sondern die Fans vor allem in der U21 gegenüber nicht so offen, weil, naja, die sagen halt, wir wollen Profi, wie du sagst, also die wollen auch Profimannschaften haben und eine U21 bringt A meistens weder Fans mit, wenig Stimmung und naja, da gibt's ja viele Initiativen dagegen. Begegnet euch das irgendwie, wenn ihr Spiele spielt? Ist das ein Thema?
100 Pro ist ein Riesenthema, sieht man ja auch in den Medien. Und aus Zuschauersicht und Einnahmensicht, wenn ich einfach nur rund um den Spieltag gucke, kann ich das absolut nachvollziehen. Das ist klar. Also, zieht jetzt nicht so unbedingt, wenn Paderborns U21 kommt, wie wenn, sag ich mal, Preußen Münster in der vierten Liga spielt oder Oberhausen, bringt dann auch ein bisschen mehr mit. So. Gleichzeitig kann ich aber diesem Verein auch sagen und jedem oder sich mal Gedanken machen, weil jetzt sind zwei Spieler, die bei uns ausgebildet wurden. Rem Jalschin, gut, der kommt aus Oberhausen, ist jetzt nur ein Beispiel jetzt. Und Tim Böhmer, der war jetzt 2 Jahre hier. Die Vereine rufen dann aber Spieler von uns an und wollen die verpflichten. Also haben sie auch ein bisschen was davon. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar, natürlich. Diese
Dann ist
professionellen
immer so, die regen sich
Strukturen
auf,
hat der
die regen
Oberhausen
sich
nicht wahrscheinlich.
ja, die, so, die regen sich alle auf über die Zuschauer und sowas. Und nochmal, wenn SV Lippstadt einen Spieler baut, dann haben sie auch eine Telefonnummer von Paderborn. Da sind auch schon genug Spieler, die hier gut ausgebildet wurden, zum SV Lippstadt gegangen und haben da auch den Verein mitgeprägt, getragen. Also das ist ein Zusammenspiel. Einfach nur stumpf zu sagen, die U21 nervt uns alle, die bringt keine Zuschauer mit. Aber wenn wir dann ab April in die Kaderplanung gehen, dann rufen wir dann doch mal die gut ausgebildeten Spieler an. Und darum.
Du hast schon gerade ein paar Namen genannt. Wir nehmen uns auch so langsam den letzten Fragen. Ich habe um nochmal so ein bisschen darauf einzugehen, wie wichtig, du hast ja gesagt, alles für die Profimannschaft und so weiter. Wie ist so eine Situation? Ich nehme es jetzt mal als Beispiel. Wir können Lasse Eickelmann nehmen, so ein Spieler, vielleicht, aber man kann auch aus der Vergangenheit die Spieler nehmen. Also ich will nur so in so eine Rolle, wenn du in den Profikader aufsteigst und genauso im Prinzip so vielleicht also zwischen Einsatzzeiten, vielen Einsatzzeiten im Profikader bist, was vielleicht durch die Bundesliga nicht einfacher wird. Woran merkst du das in einem Training, dass jetzt jemand reif ist, zu sagen, der kann da jetzt mal hin, zum Ralf Kettemann? Und wer entscheidet am Ende darüber, über das Hochziehen, also macht ihr das zusammen? Wie nehme ich da mal mit, wie man sich das so vorstellen kann?
Das ist eigentlich eine sehr enge Verzahnung. Das muss man ganz klar sagen. Das entscheidet hier keiner alleine. Als Trainer bist du natürlich erstmal ganz nah dran. So jeden Tag im Training, auch drumherum. Ganz viele, ganz Charaktereigenschaften von dem Jungen, fußballerisch natürlich alles sehr gut sehen und einordnen. Gleichzeitig ist aber auch Christoph Müller, Ayaan Toumani sehr eng dran. Und das wird nie allein entschieden, weil dann gibt es immer einen sehr guten Austausch hier mit der Profiabteilung, sei es Ralf Kettemann. Uwe Hünemeyer als Co-Trainer ist quasi für uns immer zuständig. Wir sitzen quasi in der Woche 2, 3 Mal zusammen und er fragt, wie ist der aktuelle Stand? Wen könnten wir hochziehen? Wer passt auch? Also du brauchst jetzt nicht einfach 6 Stürmer hochgeben in die Profimannschaft. Das muss auch mal ist es auch mal so, dass es nach Position geht. Und dann ist es natürlich auch immer noch oben so mit Sebo Lange, Robin Trost, Henry Hühner. So, und das ist, glaube ich, somit das Hauptgeheimnis, warum es in den letzten 2, 3 Jahren hier so gut funktioniert oder warum mal so Spieler durchkommen, weil viele Leute miteinander reden und jeder von den Spielern auch die Stärken und Schwächen kennt und so kannst du das natürlich ja, etwas eher eingrenzen und schießt nicht einfach so ins Blaue und sagst du, der hat jetzt mal 3 Tage gut trainiert, den nehmen wir mal hoch.
Also das Geheimnis, weil du es gerade gesagt hast, ist eine richtige Organisationsgröße vielleicht auch. Weil du die richtigen Leute miteinander sprechen. Ist das vielleicht auch ein Kontrast zu Schalke? Wenn es da hunderte von Trainern gibt, dann sind ja bei solchen Entscheidungen wahrscheinlich auch noch mehr Leute eingebunden, jemanden hochzuziehen und dann reden wahrscheinlich auch sehr politisch dann geprägt.
Ich sag mal so, persönliche Befindlichkeiten helfen natürlich nicht, um Spieler vernünftig zu bewerten. Ja.
So nach dem Motto, dass jemand jetzt sagt, ey, ich habe hier drei, die sind super und meine und müssen unbedingt jetzt da,
Ja.
genau, okay.
Bringt ja nichts, dient ja der Sache überhaupt nicht. Ja, genau. Klar, das und wenn wir mal kurz über die Spielweise 17 und 19, U21, dann, das weiß ich halt noch als Spieler, und da kam ja auch schon Jugendspieler hoch. Also man spricht ja immer so über die aktuelle Zeit. Also Nübel war jetzt dabei, der wurde in Paderborn ausgebildet. Und Ron Schallenberg ist bei Schalke 04. Sebastian Schonlau, der gab es ja auch schon
Bei Kiel, glaube ich, ne?
Genau, und war Kapitän bei Hamburger SV. Da gab es auch schon vor diesem Gebäude, gab es auch schon gute Fußball hier. Da wurde ja auch schon vorher sehr gute Jugendarbeit hier geleistet. Und dadurch, das Gebäude, diese enge Verzahnung hilft natürlich, plus eine gewisse Trainingsintensität und dass das hier im Jugendbereich ein bisschen professioneller aufgebaut wurde. Die Jungs, das hört man oft auch, egal ob man mit den Profitrainern spricht, egal ob's die Trainer vor 2, 3, 4 Jahren waren oder jetzt auch das aktuelle Trainerteam der Profis, dass die Jungs physisch erstmal imstande sind, ein Profitraining durchzustehen, auch eine Woche. Weil das kenne ich noch als Spieler selber und auf dem Paderkampf mal war. Das waren immer talentierte Fußballer da, kamen immer mal wieder welche rüber, auch wenn man 19 war, wir brauchten ja auch mal Spieler. Die konnten es physisch nicht leisten, also nicht über eine gewisse Zeit. Und das ist dann auch, warum man einige denken, das sind ja herausragende Fußballer und spielen nur in der Oberliga, weil dann gehört körperliche Fitness, also das spielt immer noch eine große Rolle.
Ja, Ayhan sprach davon, dass viele Verletzungen zu
Verletzung,
Beginn
so ist es.
entstanden sind, ne? Und die haben
Das
quasi,
wurde ja auch, und das habe ich vergessen, auch mit der Athletikabteilung hier vom NLZ und Profibereich wird auch seit ein paar Jahren ganz eng. Da gibt es quasi so einen Pool von Spielern, wo man sagt, da war zum Beispiel Luis Engels drin. Vor 3 Jahren ist er, glaube ich, reingekommen und da wurde gesagt, du, der hat da ein, zwei Defizite, dann hat er mit dem Profitrainer oder mit dem Athletiktrainer der Profis quasi Training im Kraftraum gemacht und wurde da quasi schon langsam aufgebaut.
Ja, also das sind ja auch alles so Lerneffekte wahrscheinlich, die man hat, ne? Wenn du als Verein
Genau.
feststellst, gab es viele, die dann nach dem Training mit den Profis oder Einsätzen verletzt waren.
Ja.
Ja, dann die letzten zwei Fragen. Erstmal die vorletzte Frage. Jetzt, wir haben ja eben schon viel auch über deine Trainerkollegen gesprochen. Dennis Schmidt hat, glaube ich, sogar Champions League jetzt gecoacht, zufällig mehr oder weniger. Mitch Knie hat mit Bielefeld ist ja auch im DFB-Pokal eine grandiose Geschichte gewesen. Genau, jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie ambitioniert bist du denn? Gibt's noch, also was sind deine nächsten Schritte, wenn man darüber sprechen kann, möchte? Du kannst das auch so ein bisschen im Ungewissen lassen. Ist ja vielleicht nicht so ein
Ja,
perfektes
nee.
Thema. Ja.
Du, mein nächster Schritt ist, ich muss erstmal diese UEFA Pro-Lizenz erlangen hier in Deutschland, was jetzt nicht so ganz einfach ist. Das ist mein nächster Schritt. Und wenn ich da vielleicht mal in den Lehrgang reinkomme in den nächsten 1, 2, 3 Jahren,
Kommt man da nicht so
dann mache
leicht
ich mir.
rein?
Nee, das war, glaube ich, ja, leicht sowieso nie. Aber das waren vor 3, 4 Jahren waren mal 24 darin, jetzt sind es noch 16.
Krass.
Ja, ist nicht leicht, aber wie gesagt, ist auch eine besondere Position der Cheftrainer im Profifußball. Wie gesagt, und wenn ich da drin bin, dann mache ich mir mal die Gedanken über den nächsten Schritt.
Muss man dann nominiert werden? Braucht man da prominente Fürsprecher oder wie kommt man da rein?
Kann ich jetzt nichts zu sagen.
Okay, ja gut.
Gewisse Leute sagen nein. Ich glaube, dass das nicht schadet, aber da gibt es ein Punktesystem und dann kommst du unter die letzten 32. Da habe ich schon mal ein paar Mal hingeschafft und bin zu so einem Assessment Center gekommen, die letzten 2 Jahre. Und dann wird da aber auch nochmal ausgesiedelt und dann bleiben 16 über.
Ach du meine Güte, okay.
Also ist nicht so leicht.
Ja, ich
Aber kann
glaube, bei
man trotzdem
Assessment
schaffen.
Center, da wissen
Ja,
zumindest
das
die.
ist auch, ist jetzt nicht meine große Stärke. Aber mal gucken. Vielleicht kommt das noch. Wenn ich öfter hinfahre, dann weiß ich es ja irgendwann.
Na, sehr gut. So, und dann die Abschlussfrage. In typischer Padercast-Manier fragen wir jeden Gast, und dem einen fällt es leicht, dem anderen schwerer. Die Frage hat eigentlich nichts mit Fußball zu tun. Also man muss sie nicht auf den Fußballkontext beziehen, kann man natürlich. Wovon träumst du persönlich und welchen Traum, egal ob er jetzt bezahlbar ist oder nicht, oder halt, ne, also alles, also wenn alles möglich wäre, welchen Traum möchtest du dir unbedingt einmal erfüllen?
Oh, das ist natürlich,
Spieler
wie gesagt,
reden,
dadurch, dass
ja.
ich gucke nicht so weit nach vorne, darum, ich hab keinen Traum, ich habe keine Reise, die ich unbedingt machen will. Wenn
Ja.
ich, da sage ich auch, wenn ich, weil wir haben ja früher, ich kenne halt die Seite vom Handwerk und ich habe
Ja.
da riesen Respekt vor und ich habe Photovoltaikanlagen aufs Dach
Ja,
geschraubt. So,
ja.
das war jetzt nicht von Traum, also der erste, das Wichtigste ist, dass meine beiden Kinder und meine Frau gesund bleiben und Leute in meinem Umfeld. Und danach, wie gesagt, das steht über allem. Und danach, wenn ich weiter mit dem Fußball Geld verdienen kann, so wie gesagt, vor 16 Jahren war ich noch nicht dran zu denken oder vor 17, 18, wo ich noch
Ja.
auf dem Bau gearbeitet habe. Und wenn ich das jetzt noch weitermachen kann, die nächsten 20, 25 Jahre, dann wäre ich ein sehr glücklicher und zufriedener 65 Jahre alter Mann.
Das spricht aber für die ganze Geschichte, die wir jetzt also von dir ne, weil alles ist, also im Prinzip geht das alles so, ja, wie habe ich das vorhin genannt, geht ineinander, natürlich ineinander über. Und
Ja.
ja, wenn dich das glücklich macht, ist doch perfekt. Wunderbar.
Ready.
Sehr
Ne.
schön. Gut, dann, ja, gibt es Dinge, die du noch ansprechen müsstest, die ich nicht gefragt habe, die dir aber auf dem Herzen liegen, oder Fragen, die du noch stellen möchtest? Genau, die letzten
Alles gut, du.
Worte.
Ich habe schon ein paar, ich
Ja.
kann es nur sagen, ich habe schon ein paar Folgen gehört. Also Kompliment, finde ich echt cool, dass ihr das hier von Paderborn aufzieht. Muss ich ehrlich sagen, es sind viele interessante Leute immer dabei. Also wenn man, wie gesagt, ich habe mal ein paar lange Autofahrten nach Schall gehabt, da habe ich euren Podcast oft gehört.
Ja, sehr gut. Dann, ja, genau. Also es ist halt, was man immer nicht vergessen darf, ist halt ein Hobby. Und ich finde, das macht das auch. Also genau das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast, habe ich letztens drüber nachgedacht. Ich glaube, ich würde diesen Podcast nicht machen, wenn wir das für Geld machen würden, weil dann wird es keinen Spaß machen. Also wirklich so dieses eigenes Tempo vorgeben, das neben dem Beruf machen, so das macht bei uns, glaube ich, vielen, vielen Spaß. Und danke dann an dich erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast, und die Offenheit, waren viele spannende Themen. Vielleicht hört man sich ja nochmal
Sehr
wieder.
gerne.
Und genau, dann
Auf jeden
hören wir
Fall.
uns in der kommenden Woche. Jetzt muss ich gerade mal gucken, mit wem wir als nächstes sprechen. Entweder mit Philipp Strenge oder mit Isan Kalkan. Werdet ihr erfahren. Ich habe es gerade nicht auf dem
Ja.
Schirm. Aber sicherlich zwei super Typen, Thomas, oder?
Absolut. Also lohnt es sich auch reinzuhören.
Sehr gut. Gut, alles klar. Dann bis nächste Woche, und ja, danke dir, Thomas. Bis dann.
Sehr gerne, Sebastian. Danke.
Ciao.
Ciao.